Nach draußen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Draußen mit Klausen. Heute zu einem Thema, das zu dem großen kirchlichen Thema der Gegenwart gehört. Es ist die Zeit der Missbrauchsaufarbeitung. Heute geht es aber nicht um die große Forumstudie, die die evangelische Kirche in Deutschland in Auftrag gegeben und nun entgegengenommen hat und die Diskussion darüber, sondern das mache ich vielleicht ein späteres Mal. Ich muss das erstmal lesen, sondern es geht um eine kleinere Studie, aber die sehr signifikant und interessant ist. Es handelt sich darum, dass die ökumenische Arbeitsgemeinschaft Homosexuelle und Kirche, die sich lange in Deutschland für Gleichberechtigung und Emanzipation von schwulen und lesbischen Menschen eingesetzt hat, einen verstörenden Aspekt ihrer Geschichte hat aufarbeiten lassen, ihre fehlende Abgrenzung zu Pädosexuellen. Und da ist eine Studie entstanden, die hat der Zeithistoriker Klaus Großekracht verfasst. Den besuche ich gerade. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Fangen wir doch mal vielleicht ganz vorne an. Nicht jeder kennt die ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche, HUK genannt. Können Sie kurz skizzieren, wer das eigentlich war ist und warum diese Gruppe so, obwohl gar nicht so riesig ist, doch so bedeutsam gewesen ist für die evangelische und katholische Kirche in Deutschland?
Die HUK hat sich Ende der 70er Jahre, genau 1977, gegründet, relativ spontan am Rande des Kirchentags in diesem Jahr. Und zwar war es vor allen Dingen erstmal so eine Art Selbsthilfegruppe von Homosexuellen in kirchlichen Diensten, die eben unter Repressionen zu leiden hatten, dass sie dort sozusagen sich nicht so entfalten konnten, wie sie es gewünscht haben. Und daraus hat sich dann doch eine relativ langlebige Organisation bis zum heutigen Tag entwickelt, die sich so am Schnittfeld von allgemeiner Schwulenbewegung und kirchlichen Strukturen entwickelt hat und im Grunde sozusagen von ihrer Zielsetzung nach wie vor versuchte, Vorbehalte gegen Homosexuelle in der Gesellschaft und in der Kirche abzubauen.
Genau, begann dann fast so wie eine Art Selbsthilfegruppe, genau, oder auch Pressure Group, noch zu Zeiten, als es in Deutschland den notorischen Paragraphen 175 und 176 gab, wo Homosexualität eher unter Strafe stand, mehr oder weniger. Das wurde so stückweise relativiert und nicht nur allgemein in der Gesellschaft, sondern natürlich in der Kirche ganz besonders, weil dann das kirchliche Dienstrecht noch mal manchmal strenger war, als es in der Gesellschaft war. Also schon eine wichtige Gruppe, um eigene Interessen durchzusetzen. Und das gibt's gar nicht so oft, so eine kirchliche Gruppe, die Teil einer zivilgesellschaftlichen Bewegung ist, nicht? Also Teil eines sozusagen kirchliches Milieu, kirchliche Mitarbeiter, Pfarrer, Priester, Diakone und so weiter. Und zugleich aber auch Teil einer der allgemeinen Schwulenbewegung und Lesbenbewegung.
Ja, absolut. Also ich war auch sehr überrascht, das zu sehen. Also es ist kein rein kirchlicher Verein, der sich so nur an die kirchliche Öffentlichkeit wendet, sondern ein Verein, der tatsächlich große Anteile hatte, auch an der Schwulenbewegung in der Bundesrepublik und in seiner Hochphase vielleicht 600, 700 Mitglieder hatte. Das mag zunächst nicht viel erscheinen, aber der Verein ist sehr langlebig. Es gibt in der allgemeinen Schwulenbewegung sehr viele kleinere lokale Vereinigungen, die aber auch sehr schnell wieder verschwinden. Und die HUK hat es wirklich geschafft, dieses Thema sehr präsent zu halten, auch in den Kirchen. Und wenn man zum Beispiel auch an die Veränderungen in der katholischen Kirche in den letzten Jahren denkt, das wäre nicht möglich gewesen, glaube ich, wenn nicht die HUK über 30 Jahre wirklich auf den Katholikentagen auch präsent gewesen wäre und ihre Anliegen da vertreten hätte.
Genau, also eben auch richtig Öffentlichkeitsarbeit gemacht, auch theologisch gearbeitet hat, auch interessant, also das Thema auch richtig durchgearbeitet und dann natürlich im besonders schweren Fall auch Solidarität, glaube ich, angeübt hat.
Ja.
Nun haben Sie einen problematischen Aspekt in der Geschichte, also erst noch einmal eine Erfolgsgeschichte, ein beeindruckendes Engagement über viele Jahre mit Erfolg, aber eben es gibt einen problematischen Aspekt, nämlich sozusagen die mangelnde oder zum Teil richtig fehlende Abgrenzung zu Pädosexuellen, bis Ende der 90er Jahre. Und das haben Sie aufgearbeitet. Wie kam es eigentlich dazu und wie hat Ihr Auftrag gelautet? Das muss man ja genau beschreiben. Was sollen Sie da tun?
Ja, genau. Das ist bei diesen Aufarbeitungsstudien natürlich extrem wichtig, dass man auch über die Methode und die Grundlagen halt spricht. Also de facto, die Initiative ging tatsächlich von der HUK aus. Ich bekam einen Telefonanruf oder eine E-Mail, dass innerhalb des Vereins dieser Wunsch geäußert worden ist, die Haltung des Vereins zu Fragen der Pädosexualität aufarbeiten zu lassen, und zwar von unabhängiger Seite. Das heißt also nicht vereinsintern, sondern tatsächlich durch das, was man eben eine wissenschaftliche Expertise nennt. Und ich vermute, Sie sind da auf mich gekommen, weil ich vorher einige Jahre lang an einer Missbrauchsstudie zur katholischen Kirche mitgearbeitet habe, zum Bistum Münster.
Gemeinsam mit Ihrem Kollegen Herrn
Groß-Gölting, genau, der jetzt auch ein Teilprojekt in der Forumstudie geleitet hat. Und gerade im Vorfeld ging es dann darum, zu klären, wie meine Zugänge sind, welche Möglichkeiten ich da habe. Und wir haben einen förmlichen Vertrag geschlossen, in dem sozusagen klargestellt wurde, dass diese Recherchen voll und ganz unabhängig in meiner Verantwortung laufen. Ich aber Zugriff habe auf sämtliche Bestände, die ich sehen will, in der Überlieferung des Vereins. Und das ist im Wesentlichen das interne Mitteilungsblatt, das sogenannte HUK-Info, das sehr regelmäßig erschienen ist und die Vereins...
Noch so richtig auf Matrizen?
Ja, die ersten,
wie stellt man sich das vor?
Ja, die ersten waren auf Matrizen. Mittlerweile ist das alles dann natürlich sehr viel professioneller geworden. Und dieser Verein im Grunde gegenüber den Mitgliedern sehr transparent gewesen ist. Also man kann über diese Vereinszeitschrift sehr gut die inneren Debatten nachvollziehen. Das ist das eine. Das andere ist das Vereinsarchiv. Das klingt jetzt vielleicht formeller, als es de facto ist. Das sind im Grunde ein paar Räume in einer Privatwohnung, wo die Vorstandsunterlagen liegen und Abgaben von älteren HUK-Mitgliedern, die sich dann von ihren Unterlagen irgendwann mal getrennt haben. Und das war meine Grundlage. Und nebenher hatte ich die Möglichkeit, mit einer sogenannten Begleitgruppe zu sprechen. Also wenn ich Informationen haben wollte, die so aus den schriftlichen Dokumenten nicht hervorgingen. Das war sehr hilfreich. Zum anderen aber auch Gespräche mit ehemaligen HUK-Mitgliedern, die von dem Projekt erfahren haben und sich mir als Gesprächspartner angeboten haben. Insofern glaube ich schon, dass ich da eine sehr solide Quellengrundlage gehabt habe, aber auf der anderen Seite wirklich auch sagen kann, dass die Studie in völliger Unabhängigkeit.
Genau. Darauf müssen Sie ja, das ist ja eine feine Balancierung. Einerseits müssen Sie als Wissenschaftler vollkommen unabhängig sein und die Dinge herausfinden, die sie herausfinden und auch so bewerten und die Urteile dann am Ende abgeben, die ihnen nachvollziehbar erscheinen. Andererseits macht man das ja nicht alleine, und gerade jetzt so ein Verein ist ja nicht die perfekt organisierte Institution mit einem richtig hauptangestellten Archivar mit Sachen und Personalakten und so, sondern das ist vielleicht auch ein bisschen gerümpelig. Und deshalb brauchen Sie natürlich auch Unterstützung aus dem Verein. Mhm. Da haben Sie aber keine Einflussnahme erlebt?
Nein, überhaupt nicht. Es ging im Grunde darum, dass wenn ich auch bestimmte Personen getroffen bin in den Unterlagen, mit denen ich vielleicht gerne nochmal ein Gespräch geführt hätte, dass dann aus dem Verein nachrecherchiert worden ist, mit den Personen sozusagen eine Anfrage gestellt worden ist, ob sie bereit sind, mit mir zu sprechen oder nicht. Also das waren so Vermittlungstätigkeiten. Okay. Oder bestimmte Datierungen, die aus den Unterlagen auch nicht hervorgegangen sind. Darauf hat sich das im Grunde begrenzt, und de facto haben wir 3-4 Mal sozusagen Sitzungen gehabt mit dieser Begleitgruppe aus dem Verein. Mehr war da auch nicht. Und dann habe ich im Oktober letzten Jahres meine Ergebnisse, die damals auch schon fertig waren, nochmal vereinsintern vorgestellt auf der Mitgliederversammlung der HUK, und auch im Nachgang gab es noch einige Meldungen, Personen, die dann mit mir Kontakt aufgenommen haben. Das war sozusagen aber alles, was von Seiten der HUK da geschehen ist. Und natürlich hat die HUK Reisekosten bezahlt, ne? Also für das Archiv, aber jetzt keine Personalkosten, sondern diese Studie habe ich angefertigt im Rahmen meiner wissenschaftlichen Stellung hier an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg.
Das ist insofern nochmal wichtig, kann ich gleich vorziehen, wollte ich eigentlich vorher Wollte ich ursprünglich später fragen, aber es ist schon interessant, weil ich manchmal so von kleineren Institutionen und Vereinen höre, Aufarbeitung, das können wir uns gar nicht leisten, das kostet viel Geld, die Möglichkeiten haben wir gar nicht. Und sozusagen die große evangelische Kirche macht die große Forumstudie und so. Wir haben ja dann eine Form gefunden, das für kleines Geld sozusagen auf einem in einem überschaubaren Horizont zu machen. Das ist dann jetzt nicht die letzte vollständige Aufarbeitung und so, wenn es die überhaupt gibt. Aber es ist dann schon noch mal eine Möglichkeit, dass auch kleinere Organisationen sich an das Thema ranwagen können.
Grundsätzlich ja. Das war jetzt tatsächlich irgendwie auch eine Art Zufall oder es waren glückliche Umstände, dass das passte. Weil, wie ich schon sagte, ich komme eigentlich eher aus der Katholizismusforschung und habe dann 3 Jahre diese Studie zum Bistum Münster gemacht. Und ich hatte Interesse, mir das Thema Umgang in religiösen Kontexten mit dem Thema Pädosexualität nochmal von einer entgegengesetzten Seite anzuschauen, also aus einer progressiven liberalen Perspektive, während sozusagen der Katholizismus eher sozusagen so ein konservatives Gegenstück gewesen ist. Deswegen war mein Interesse da. Und dann musste ich halt schauen, wie das hier sozusagen meine Aufgaben hineinpasste. Es wird tatsächlich nicht ganz einfach sein, glaube ich, für kleinere Initiativen jemanden zu finden, der das auf dieser Grundlage halt macht, wo es dann irgendwie reinpasst, dass man sich sozusagen mit diesem Thema mal über einen Zeitraum von einigen Monaten beschäftigt. Also ich verstehe
das. Man kann nicht einfach bei Ihnen jetzt die nächsten Vereine, anrufen, macht das mal. Das hat einfach bei Ihnen einfach thematisch.
Das hat thematisch sehr gut gepasst und ich glaube auch in der Hook ist eigentlich eher auch davon ausgegangen worden, dass man vielleicht auch Abschlussarbeiten von Studierenden dann irgendwie gewinnen können. Das ist aber schwierig bei diesem Thema. Das setzt doch eine gewisse Professionalität voraus. Auch das Thema an sich ist nicht so ganz einfach, wenn man da mit irgendwie keine Erfahrung hat. Also ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, das als studentische Arbeit machen zu lassen. Aber man muss schauen, welche Möglichkeiten es da gibt. Es wäre natürlich auch zu überlegen oder vielleicht auch ein Auftrag an die Kirchen, das auch möglich zu machen und finanzielle Zuschüsse zu geben, dass auch kleinere Vereine, die den Eindruck haben, dass es da eine problematische Vergangenheit gibt, diese Studien auflegen können, selbst wenn sie es nicht bezahlen können.
Ich hatte halt Gespräche in der Recherche zu einem Buch, das ich zu dem Thema gemacht habe, hatte ich so eine vergleichbare Gruppe, Humanistische Union, hatte ich Gespräche mit denen, habe den Eindruck gewonnen, die haben kein Interesse, sind an dem Thema oder an der Aufarbeitung und machen halt auch nichts mit dem Argument, wir können auch nichts machen, obwohl sie sozusagen in gleicher Weise fast auch personenidentisch davon betroffen sind. Aber bevor wir jetzt nochmal auf die Problemseite kommen, vielleicht nochmal eine Frage zur historischen Leistung von Schulen, vor allem Schulenemanzipation mit Blick auf weniger Missbrauch. Also man könnte ja sagen, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, dann korrigieren Sie mich, dass eine ganze Reihe von Fällen etwas älter von Missbrauch oder sexueller Grenzüberschreitung, sexualisierter Gewalt gegenüber Jungen oder jungen Männern, ja durch ältere Männer in der Kirche, auch etwas damit zu tun hat, dass Homosexualität nicht freigelebt werden konnte. Dann war der Pfarrer dann vielleicht auch verheiratet oder der Diakon war Junggeselle in Anführungszeichen und es gab keine Möglichkeit für sie, Homosexualität erwachsen reif auszuleben und das kann dann ja manchmal irgendwie Auswege sich so nicht richtig sind. Könnte man sagen, dass in dieser Perspektive die Hook durchaus, obwohl es jetzt gar nicht ihr Ziel war, dafür mitgesorgt hat, dass man einfach schwul sein kann, auch in der Kirche, und dass das etwas ist, was Missbrauch auch eindämmt?
Ja, absolut. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Ich würde auch sagen, dass es durchaus mehr vielleicht schon als ein Risikofaktor ist, wenn man Homosexualität nicht ausleben kann. Also wenn man sozusagen eine sexuelle Orientierung mit sich rumträgt, für die es keinen Ort gibt, wo sie gelebt werden kann, dann ist natürlich die Gefahr für Übersprungshandlungen relativ groß. Das würde ich auch nicht nur für die evangelische Kirche sagen, sondern ich glaube, das ist auch sehr stark im katholischen Bereich vielleicht sogar noch etwas stärker. Und ich glaube, dass tatsächlich, wenn man sich den Kurvenverlauf anschaut von sexuellem Kindesmissbrauch durch Pfarrpersonen, seien sie katholisch oder evangelisch, wir relativ ähnliche Verläufe haben. Also ein Schwerpunkt eher so in den 60er, 70er Jahren, aber dass es danach runtergeht. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass das auch dann die Phase ist in den 80er Jahren oder auch schon in den 70ern, aber 80er, 90er Jahren, wo gesamtgesellschaftlich der Umgang mit Homosexualität wesentlich entspannter geworden ist. Nicht unbedingt im kirchlichen Bereich, aber da tut sich ja auch schon eine Menge, sodass im Grunde auch so die Flucht im katholischen Bereich in den zölibatären Priesterberuf nicht mehr notwendig war, um mit seiner eigenen Sexualität umgehen zu können. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und natürlich hat die HUB da einen riesen Anteil daran. Das ist ja gar keine Frage, auch wenn man jetzt sozusagen diese Wirkung nicht konkret messen kann. Aber alleine durch diese permanente Präsenz auf den Kirchentagen und auf den Katholikentagen, glaube ich, kann man den Einfluss gar nicht überschätzen, den die HUB da auf diesem Gebiet ausübt.
Genau, das wollte ich nur mal, bevor wir jetzt auf die problematische Seite kommen. Die wollen wir auch angucken, doch nochmal sozusagen diese positive Seite. Und beides muss man in irgendeiner Weise dann in ein Verhältnis setzen. Was es aber ganz offenkundig gegeben hat, ist einerseits tatsächlich eine Nähe zwischen schwulen Aktivisten und pädosexuellen Lobbyisten und zum Teil auch Straftätern. Das ist jetzt von heute aus ja überhaupt nicht mehr zu verstehen. Oh Gott, oh Gott, wie könnte das sein? Wie kann man das erklären?
Also man muss sich ja immer vergewissern, also sich sozusagen nochmal vor Augen stellen, dass wir bis ins Jahr 1994 in diesem Paragraph, diesen berüchtigten Paragraph 175 Strafgesetzbuch halt haben, der Homosexualität unter Strafe stellt. Bis 69 tatsächlich auch zwischen erwachsenen Männern, danach eben von erwachsenen Männern mit Minderjährigen unter 18 Jahren. Während gleichzeitig im heterosexuellen Kontakt das Schutzalter allerdings bei 14 Jahren gelegen hat. Das heißt, wir hatten eben auch in den 70er und in den 80er Jahren eine Diskriminierung von Homosexuellen.
Weil das ungerecht ist.
Weil es natürlich
also der 19-Jährige durfte nicht mit dem 17-Jährigen, aber der 19-Jährige durfte mit der 17-Jährigen.
Genauso ist es. Deswegen war es eben immer schon ein Anliegen der Schwulenbewegung, diese Schutzalterbestimmung von Paragraph 175 zu reduzieren, was ihnen dann schlussendlich mit der Abschaffung 94 erst gelungen ist. Insofern gab es eine gewisse, wenn man so sagen will, Zielidentität oder eine Überschneidung in den Zielen zwischen der Schwulenbewegung, die das Schutzalter runtersetzen wollten, und der Pädosexuellen, die sozusagen in ihren Forderungen noch wesentlich weitergegangen sind und nicht nur die Gleichstellung im heterosexuellen Bereich haben wollten, sondern natürlich die das Schutzalter generell absenken wollten, also auch auf Kinder unterhalb von 14 Jahren. Und eigentlich sind das ja zwei völlig unterschiedliche politische Zielsetzungen, die man da verfolgt hat. Aber das ist nicht gesehen worden, sondern man hat sich, also sowohl die Schwulen in der Bundesrepublik als auch die Pädosexuellen gemeinsam als eine sexuell unterdrückte Minderheit gesehen, die eben strafrechtlich verfolgt worden ist. Und dadurch kam es zur Solidarisierung, ja, die aus heutiger Perspektive eigentlich unverständlich sind.
Genau, die kann man zum Teil, kann ich mir versuchen nachzuvollziehen, aus so einer gemeinsamen Diskriminierungserfahrung. Und die gab es ja tatsächlich, also das, man muss sich ja da auch wieder stark wieder zurückdenken. Es hat sich ja irre viel verändert in den letzten Jahren, zum Glück. Aber wenn man sich auch in dieses Verklemmte und dann lebt, kann man eigentlich als schwuler Mann nur in so bestimmten Subsystemen oder Submilieus in Berlin irgendwie leben und dann sind in der Kneipe dann aber auch die anderen Typen dabei und dann erzählen ähnliche Geschichten und man hat ein gemeinsames Thema und versucht, glaube ich, auch gemeinsam Wirkung zu erzielen.
Genau.
Man stärkt sich ja auch dabei. Sie haben in Ihrer Studie von einem Begriff formuliert, Sie sprechen da von einer sexual-libertären Einheitsfront.
Ach so.
Also, das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber neben diesem Thema irgendwie gemeinsame Diskriminierung, ein vergleichbares inhaltliches Anliegen, das aber dann doch unterschiedlich ist, gibt es natürlich auch nochmal sowas wie so ein Zeitgeist. Das ist natürlich auch mal schwer zu beschreiben, aber doch so eine gewisse bei bestimmten Milieus so eine Progressivität, wo als selbstverständlich gilt, dass es wichtig ist, Homosexualität zu entkriminalisieren und dass es eigentlich auch ganz normal und natürlich ist und für Kinder auch was Tolles ist, wenn sie mit älteren Männern sozusagen in die Sexualität eingeführt werden. Das ist ja nicht so schwer, nicht so leicht zu greifen, so eine Stimmung. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Naja, also wir kennen aus der Forschungsliteratur viele Studien, so zum libertären Zeitgeist der 60er, 70er Jahre. Das Schlagwort, was immer fällt, ist das Schlagwort von der sexuellen Revolution. Und das ist die Zeit sozusagen der neuen sozialen Bewegung, die sich auch auf andere Themen richten konnten, Umweltbewegung, Friedensbewegung etc. pp. Aber es gab eben auch im Hinblick auf sexuelle Emanzipation immer diese Vorstellung, dass man Grenzen abbauen muss, dass sozusagen die freie Sexualität auch eine Grundlage darstellt für eine freie Gesellschaft, also für eine nicht repressive Gesellschaft. Das sind schon Ideen, die im Grunde auch in der Studentenbewegung schon vorhanden waren. Das hat dazu geführt, dass man im Hinblick auf die sexuelle Revolution eigentlich immer libertärer geworden ist, emanzipativer und im Grunde nicht mehr geschaut hat, dass natürlich auch in sexuellen Beziehungen Machtverhältnisse vorliegen können. Sondern ganz im Gegenteil, man hat Macht auf die andere Seite der Sexualität gestellt und Sexualität als etwas Unvermachtetes gesehen. Und das hat eben dazu geführt, dass man da bestimmte Probleme nicht gesehen hat, auch in der Verbindung eben dann mit den Pädosexuellen. Also ganz grundsätzlich, wenn man über die Schwulenbewegung arbeitet oder über den Zeitgeist der sexuellen Revolution, dann wird man immer feststellen, dass das im Grunde Emanzipationsbewegungen gewesen sind, die immer weiter auf Freiheit, Abbau von rechtlichen Schranken ausmachen. Während die spätere Schwulenbewegung, die dann insbesondere im Hinblick auf Gleichstellung sich sozusagen artikuliert hat, eher eine Bürgerrechtsbewegung gewesen ist. Da ging es um Gleichheit mit der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Deswegen haben wir heute eben auch die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Das sind alles rechtliche Fragen, aber es geht nicht mehr so sehr sozusagen um sozusagen immer mehr Sex in freien Form zu haben. Das ist sozusagen die ältere Schwulenbewegung. Und das ist das Milieu, aus dem die Hook auch dann hervorgekommen ist.
Aber das hat es ja auch auf heterosexuelle Weise natürlich gegeben. Sexuelle Revolution heißt also die ganze Repression von Ehe und so. Das lassen wir alles hinter uns und wir beginnen die Weltrevolution im Bett. Das hat es ja auch von heterosexuellen Männern gegeben und dann haben auch nicht wenige Frauen gesagt, also das geht hier auf unsere Kosten.
Genau.
Also da ist jetzt eine Parallelität in dieser Emanzipation, die Freiheit eben als Grenzenlosigkeit definiert und dabei blind wird für die Machtverhältnisse, die sich auf ihrer Seite darstellen.
Genau.
Was natürlich nochmal Assoziation von mir, so ein grundsätzliches protestantisches Thema ist, wenn man sich schon seit der Reformation als machtkritische Institution versteht. Wir sind nicht keine Papstkirche, wir regieren durch das Wort und nicht durch die Gewalt. Kann man blind werden für Machtverhältnisse und Machtdynamiken, die es bei einem selber gibt. Und das ist dann sozusagen der emanzipatorische Zeitgeist der 60er, 70er Jahre. Und den gibt es hetero und den gibt es homo.
Genau.
Und ich glaube, es gibt ja auch Heteros gewesen, die damals mit Pädosexualität kein Problem gehabt haben. Also das ist jetzt nicht nur ein Schwulenthema, sondern das ist sozusagen diese Vorstellung, es gibt Pädosexualität Leid.
Genau.
Das gibt es. Ja. Also meine vergewaltigen keine Kinder, aber da gibt es Formen, die sind völlig in Ordnung und finden alle schön. Das hat es sowohl wie auch gegeben.
Ja, absolut. Ne? Also vor etlichen Jahren ist das ja schon mal bei den Grünen diskutiert worden, ne? Die da auch noch in den 80er Jahren ja versucht haben, irgendwie die Interessen der Pädosexuellen da ein Stück weit zu vertreten die sich dann aber relativ schnell davon dann auch getrennt haben und dann Bruch vollzogen haben. Aber natürlich gehört das in diesen Zeitgeist hinein und es ist keineswegs eben nur eng zu führen auf die Schwulenbewegung. Das gibt es im heterosexuellen Bereich natürlich genauso.
Genau, und ich würde mal schätzen, also natürlich, mir fällt natürlich noch ein, deutsche Reformpädagogik.
Natürlich, genau.
Aber auch sozusagen linksliberale Feuilletons, ja. Ja. Wenn man da in den Zeitungen nachblättern würde, würde man das ähnlich finden.
Ja, genau.
Interessant ist es, dass aber Gegenstimmen es so schwer hatten, also es gibt, hat es ja gegeben, kommen wir vielleicht gleich noch, oder kommen wir vielleicht jetzt gleich drauf. Ja. Also es hat ja auch seriöse Sexualwissenschaftler gegeben, wie Günter Ahmen zum Beispiel, der relativ früh darauf hingewiesen hat, also zwischen Erwachsenen und Kindern kann es keine sinnvolle, angemessene Sexualität geben, weil das Machtgefälle einfach zu groß ist. Das ist einfach kategorisch ausgeschlossen. Und es hat feministische Stimmen gegeben, wie alles Schwarze, und es hat dann aber auch lesbische Stimmen gegeben, lesbisch-feministische. Könnt ihr das mal kurz erklären, wie tatsächlich dann sozusagen gegen diesen progressiven, diese Einheitsfront, die progressive Einheitsfront, wie die aufgebrochen werden konnte?
Ja, vor allen Dingen der Hinweis auf Günter Ahmen, der ist da wirklich sehr interessant. Günter Ahmen ist ja ein Vorreiter der sexuellen Revolution. Also der wirklich sozusagen dieses Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ganz weit vorantreibt, völlig tabulos. Für den aber in seinem Denken immer klar ist, sexuelle Selbstbestimmung bedeutet nicht immer mehr Sex, sondern man kann sich auch dazu sozusagen selbst bestimmen, weniger Sex zu haben. Also das heißt sozusagen dieser Imperativ,
der hedonistische Imperativ,
der fehlt bei ihm. Und deswegen ist er so eine interessante Gestalt, der eben auch sehr früh gesehen hat, dass im pädosexuellen Bereich eben es um Ausbeutung von Kindern geht, also beziehungsweise, dass man Pädosexualität nicht als, was damals häufig sozusagen dargestellt worden ist, als sexuelle Kontakte zwischen gleichberechtigten, gleichwertigen, gleich autonomen Individuen herzustellen. Deswegen ist Ahmen so interessant, weil er aus der Bewegung und aus der Sexualwissenschaft und wirklich aus dem progressiven Teil der damaligen Bewegung gekommen ist und es gesehen hat. Das ist insofern wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, damit man nicht leicht zuordnet, die Linken, das linksliberale oder das linksgrüne Milieu, habe dort sozusagen Scheuklappen gehabt, die es aus dem Milieu heraus nicht sozusagen, die sie da nicht ablegen konnten, sondern dass es auch dort kritische Stimmen gegeben hat. Und das Gleiche gilt eben auch für Alice Schwarzer und die Feministin. Auch das sind ja sozusagen jetzt nicht konservative Vertreter innen, sondern eben auch Publizistinnen, engagierte Feministinnen, die aus den sozialen Bewegungen, in diesem Fall eben des Feminismus, herauskommen. Und die eben sehr früh gesehen haben, dass tatsächlich Frauen und auch schon sehr früh, also junge Mädchen, Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Und das beginnt so in den 80er Jahren, wo sie sozusagen ganz stark an die Öffentlichkeit gehen und eben sagen, also ganz prominent ist ein Buch von 84 von Barbara Kabelmann, Väter als Täter, die sozusagen auch sehr deutlich sozusagen den Ort angeben, wo bis heute der meiste Missbrauch geschieht, nämlich in den Familien. Und die Täter eben als heterosexuelle Männer sozusagen dann auch adressieren. Und auch das ist bis heute, das ist natürlich der dominante Strang, ne, wenn es um sexuellen Kindesmissbrauch geht. Also das waren ganz, ganz wichtige Stimmen aus dem linken Milieu selbst.
Ne, das finde ich interessant, weil sozusagen dann feministische oder lesbisch-feministische Frauen zwar auch eine Diskriminierungserfahrung als sozusagen Hintergrund haben, aber natürlich nochmal anders, doch zahlenmäßig deutlich anders, auch eigene Missbrauchserfahrungen oder Erfahrungen von sexualisierter Grenzverletzung, wie auch immer gewesen ist. Und dass das sie nochmal ganz anders dafür sensibilisiert hat, für Machtstrukturen und Machtdynamiken auch in, sagen, da kann man jetzt nicht schönreden oder sich gemütlich machen.
Ja. Und wenn ich vielleicht kurz darauf zurückkommen kann, warum das so lange gedauert hat, bis sich diese Stimmen durchgesetzt haben in der Hook, das liegt auch schlicht daran, dass die Hook immer eigentlich ein Verein von schwulen Männern gewesen ist und nicht von lesbischen Frauen. Es gab auch immer einen Lesbenanteil, der war aber relativ gering.
So unter 10%, ne?
Ja, genau. 10-20%. Es zum Teil bei den Frauen in der Hook auch sogenannte Unterstützerfrauen, Freundinnen von schwulen Männern gegeben hat, die nicht alle aus dem Feminismus gekommen sind. Aber es gab eben auch einen Anteil aus dem Feminismus und die sich dann sozusagen zunehmend Gehörter verschafft haben. Also das muss man wirklich sagen. Also auch wenn man das Hook-Info, die Vereinszeitschrift eben anschaut, man ist schon manchmal wirklich erstaunt, also wie aus einer marginalen Position daraus dann wirklich doch deutlich deutliche Worte dort gefunden worden sind gegen Pädosexualität, die allgemein vielleicht sozusagen nicht so kritisch gesehen worden ist von den männlichen Mitgliedern in der HOK. Und die haben es tatsächlich geschafft, eigentlich dieses Klima innerhalb des Vereins umzuwenden.
Vielleicht auch nochmal eine Assoziation, das kommt in Ihrer Studie, wenn ich richtig gelesen habe, nicht vor, interessiert mich aber, weil es ja auch konservative Stimmen gegeben hat, die das relativ frühzeitig skandalisiert haben, und zwar zum Teil mit einer Tendenz, die ich schwierig finde, weil das verbunden war mit einer Ablehnung von sexueller Emanzipation überhaupt, Ablehnung von Homosexualität, Ablehnung von Sexualkundeunterricht und so, also verbunden. Die Skandalisierung dieser Verbindung Homosexualität, Pädosexualität, verbunden mit einer Tendenz, die ich schwierig finde. Andererseits, Christa Mewes, muss man sagen, hat, so doof man sie finden kann, hat bestimmte Dinge schon relativ frühzeitig benannt, und ist aber natürlich in bestimmten dann dominant gewordenen kirchlichen Kreisen auch nicht gehört worden, weil sie halt zur anderen Seite gehört hat. Haben Sie das auch wahrgenommen oder wie würden Sie das einschätzen? Weil es ist ja die Frage, kommt man eigentlich aus der Polarisierung so raus, dass man tatsächlich sinnvolle Einwände auch von Evangelikalen mal hört, oder ist das einfach zu weit weg?
Ja, das ist tatsächlich zu weit weg. Also da waren die Gräben klar gezogen, dass man das einfach nur weggedrückt hat als homophob. Mit den Stimmen hat man sich im Grunde nicht auseinandergesetzt. Im katholischen Bereich war das immer der Fuldaer Bischof Johannes Düber, ein Homophober sozusagen allererster Güteklasse. Und da hat man sich nie ernsthaft mit beschäftigt, sondern hat sozusagen Kampagnen dagegen gestartet. Aber soweit ich weiß, hat es da keine Gespräche gegeben. Deswegen sind eben die kritischen Stimmen aus dem eigenen Lager so wichtig gewesen.
Okay. Ja. Jetzt aber nochmal die Gegenseite, weil den Namen müssen wir nochmal ein bisschen behandeln, als Gegenfigur zu Günter Arment. Ja. Helmut Kentler, 1928 bis 2008 gelebt. Beschreiben Sie ihn mal und welche Rolle hat er in diesem Feld gespielt?
Ja, also Kentler ist zurzeit sozusagen also das prominenteste Beispiel für einen Sexualwissenschaftler, für einen Universitätsprofessor, der halt sozusagen seine Möglichkeiten der Popularisierung angeblich wissenschaftlicher Erkenntnisse eben ganz stark dazu genutzt hat, das Thema Pädosexualität ja schlussendlich zu bagatellisieren, der sehr stark auch in pädophilen Unterstützernetzwerken tätig war und der vor allen Dingen vor einigen Jahren extrem Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil bekannt geworden ist, dass er damals in Berlin mit dem Wissen einer Berliner Senatsbehörde verwahrloste Jugendliche, also männliche Jugendliche, bei vorbestraften Pädosexuellen untergebracht hat, weil er gemeint hat, dass sie nur dort die sozusagen Aufmerksamkeit und auch Liebe, wie er es genannt hat, finden würden, die sie in anderen Betreuungseinrichtungen nicht bekommen würden. Also er hatte eine Sicht auf sexuelle Beziehungen von Heranwachsenden, wie er genannt hat, wobei er diese Grenze nie festgezogen hat, ob es um Jugendliche geht oder um Kinder, die das sehr stark bagatellisiert hat oder die Gefahren eigentlich nicht erkannt hat, und zwar wirklich tatsächlich auch bis zum Schluss. Und tatsächlich, Kentler spielte in der HOK eine Riesenrolle, was auch mit Auslöser dafür gewesen ist, dass aus dem HOK-Vorstand dann das Interesse hervorgekommen ist, in einer Aufarbeitungsstudie sich dieser Problematik und dieser Vergangenheit und insbesondere auch der Rolle Kentlers zu stellen.
Genau, Sie zitieren eine katastrophale Äußerung von ihm, wo er gesagt hat, nicht der Sexualverkehr, sondern der Straßenverkehr ist schädlich für Kinder. Also so eine richtig krasse Bagatellisierung von Pädosexualität. Und da ist ja, anders als sonst bei der HOK, wo ich sagen würde, das sind einfach Diskursprobleme gewesen, aber hier ist ja schon die Grenze zur Täterschaft oder Mittäterschaft doch überschritten.
Ja, und er ist auch als Gutachter vor Gericht aktiv und in den späteren Jahren, also er brüstet sich damit, dass er gesagt hat, in den Verfahren, in denen er als Gutachter aufgetreten ist, wenn es um sexuellen Kindesmissbrauch gegangen ist, da seien die Angeklagten immer straffrei hervorgegangen. Also das hielt er für ein besonderes Verdienst seiner wissenschaftlichen oder gutachterlichen Tätigkeit. Also Kentler hatte wirklich einen riesen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung des Umgangs mit Pädosexualität und insbesondere auch in der evangelischen Kirche.
Hat er angefangen?
Da hat er seinen
Beruf angefangen?
Ja, genau. Er wollte sogar mal Pfarrer werden, hat es dann aber nicht studiert, weil wohl sein Vater eine andere Laufbahn für ihn vorgesehen hatte. Aber seine ersten pädagogischen Erfahrungen, die macht er tatsächlich in Einrichtungen der evangelischen Kirche. Da noch nicht spezifisch im sexualpädagogischen Bereich. Das entwickelt er dann später beruflich in Berlin und er wird dann in Hannover eben Professor für Sozialpädagogik, aber er ist im Grunde bekannt als sozusagen als ein großer sozialpädagogischer Aufklärer in diesem liberalen Zeitgeist, über den wir bereits gesprochen haben. Und er war sozusagen die große Orientierungsfigur innerhalb der Hook. Das beginnt auch schon sehr früh, weil er schon Ende der 70er Jahre mit der Hook Kontakt aufnimmt und auch die Interessen der Hook auch publizistisch vertritt. Er tritt auch bei den Kirchentagen auf, auch an der Seite der Hook, die auch dadurch durch ihn an Prominenz einfach gewinnt. Aber er ist dadurch auch jemand, der so ein bisschen den diskursiven und den mentalen Rahmen setzt, wenn es natürlich um die Frage von Homosexualität geht. Das steht natürlich im Vordergrund seiner Tätigkeit auch in der Hook, aber eben am Rand auch, wenn es um Fragen der Pädosexualität geht.
Hier kommen wir auf dieses Thema Prominenz. Nicht? Also gerade in ganzen Missbrauchszusammenhängen spielt das ja eine Riesenrolle. Berühmtheit, Prominenz schützt, fördert, macht unangreifbar. Braucht man aber auch, wenn man bestimmte Leitfiguren braucht, die irgendwie das Thema voranbringen. Aber die Verführbarkeit durch Glanz ist schon nochmal ein Thema, jetzt nicht nur bei der Hook, sondern generell. Ganz kurze Frage, kann man auch sagen, dass er selber ein Täter gewesen ist oder entzieht sich das unserer Kenntnis?
Kentler zieht sehr viel wissenschaftliche Aufmerksamkeit zurzeit auf sich. Es gibt mehrere Studien zu seinem Wirken in Berlin, in Hannover. Ich glaube, es ist tatsächlich auch angedacht worden, eine Studie zu seinem Auftreten an Orten der evangelischen Kirche sich genauer anzuschauen. Also wird tatsächlich eine Menge gemacht. Kentler ist aber natürlich jemand, der auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen aktiv ist. Also er hält Vorträge, er schreibt mehr oder weniger wissenschaftliche Bücher. Er ist aber zugleich auch jemand, der im Privaten Kontakte zu Jugendlichen sucht. Also er hatte mehrere Adoptivsöhne, Pflegekinder. Und es ist bis heute nicht ganz klar, was dort wirklich passiert ist. Folgt man sozusagen der besten Kentler-Expertin, die wir zurzeit haben, Theresa Nentwig, die eine große Biografie, mehrere hunderten Seiten über Kentler geschrieben hat. Und wenn man ihr folgt, dann wird man davon ausgehen können, dass er sich eben auch an seinen eigenen Pflegekindern vergriffen hat.
Okay. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zur Lösung. 1997, Sie haben das schon gesagt, endlich distanziert sich die Hook eindeutig von der Pädosexualität. Das ist eine klare Geschichte und damit ist dann auch die Sache vorbei. Und einen Aspekt haben wir schon benannt, also die Rolle von Frauen, lesbischen Frauen, feministischen Frauen dabei. Es gab aber noch einen anderen Anschluss, das fand ich interessant, habe ich jetzt durch Sie gelernt, nämlich durch die UNO.
Ja, tatsächlich.
Erklären Sie doch mal, wie da der Zusammenhang war, denn wir befinden uns ja hier wirklich in kleinen Submilieus.
Ja.
Und da kommt irgendwie plötzlich die UNO und löst was aus.
Tatsächlich, also so kann es eben gehen, dass manchmal eben auch ganz weltpolitische Entscheidungen dann sozusagen Auslöser sind für so lokale Veränderungen. Also tatsächlich 1989 hat die UNO die Kinderrechtscharta verabschiedet und dort ist eben auch völlig klar gesagt, dass Kinder das Recht haben sozusagen auf sexuelle Unversehrtheit und das war für die UNO natürlich dann Grundlage für sozusagen die Akkreditierung von allen Gruppen, die dort Beraterstatus haben. Und vor dem Hintergrund ist der internationale Dachverband der Schwulen und Lesben, die International Gay and Lesbian Association oder Lesbian and Gay Association, abgekürzt ILGA, dann auch angefragt worden oder sich von pädosexuellen Gruppen die sie dort vertritt, dann zu trennen. Und die ILGA selbst hat das auch sofort angenommen und hat dann daraufhin sämtliche Gruppen gebeten, ein klares Bekenntnis sozusagen, also der Unvereinbarkeit von schwulen Aktivismus, schwul-lesbischen Aktivismus und pädosexuellen Interessen dann abzugeben. Das hat die HUK auch zunächst gemacht, als es zur Abstimmung gekommen ist auf einer Weltkonferenz 94 der ILGA. Aber tatsächlich ist das anschließend doch nochmal so innerhalb des Verbandes dann diskutiert worden. Und es gab eine große Menge, also knapp die Hälfte der Mitglieder, die doch den Eindruck hatten, dass es zu weit geht und die diesen Schritt nicht unbedingt mitvollziehen wollten. Dann über mehrere Jahre schwelte dieser Konflikt. Die ILGA hat immer wieder von Neuem angefragt und die HUK hat versucht, mit Kompromissformeln darauf irgendwie zu antworten, weil für sie natürlich die Mitgliedschaft bei der ILGA wichtig war, aber auf der anderen Seite eben 3 Jahre noch gebraucht hat, bis sie eben diesen klaren Cut vollzogen hat.
Na, interessant finde ich jetzt, ist ja verrückt, also wusste ich überhaupt nicht, dass es natürlich also die Klärung auch eine Folge der Anerkennung von Homosexuellen ist. Dadurch, dass die UNO sagt, ihr könnt bei uns über euren Dachverband mitmachen, wir akzeptieren euch als Berater und irgendwie so befreundete oder Partnerinstitution. Das ist sozusagen eine extreme Anerkennung und Aufwertung gewesen von internationalen Schwulen. 1994 und da in der UNO sind ja auch unterschiedliche Länder.
Ja, also
das löst dann aber diese Form von Legalisierung oder Anerkennung, löst dann aber auch eine Klärung aus, die dazu führt, dass man eben illegitime Formen von Sexualität dann eben auch als solche beschreibt und dass man dafür ein bisschen braucht, kann ich jetzt auch nachvollziehen, das muss ja durchgearbeitet werden und da sind es ja auch alles, jetzt ja nicht nur Positionen, sondern auch alles in so einem kleinen Verein persönliche Beziehungen.
Ja, natürlich, genau.
Das ist ja ein Familienkonflikt.
Genau.
Wenn Sie ein Fazit aus Ihrer Forschung, also interessant fand ich nochmal, dass Sie Ihre Studie, das will ich nochmal kurz sagen, die kann man lesen, wenn man auf die Website der HUK geht, dann findet man das relativ schnell. Es ist jetzt auch nicht 900 Seiten, sondern es ist im Grunde ein Fachaufsatz, den man auch gut lesen kann, man hat was verstanden, ist auch, wie ich finde, sehr schön geschrieben, also flüssig geschrieben, sodass man auch als Nicht-Kenner da einfach einen schnellen Blick bekommt. Wenn Sie sagen, mein Fazit aus dieser Arbeit ist?
Oh, mein Fazit aus dieser Arbeit ist, dass es
Wissenschaftler nie fragen.
Nee, dass es immer komplizierter ist, als man zunächst gedacht hat. Ich würde sagen, also ein Fazit, also das Fazit kann man in der Studie nachlesen, man kann sich anschauen, wie diese Diskussionsprozesse gelaufen sind. Man versteht vielleicht einiges über die Geschichte der Schwulenbewegung insgesamt. Aber mein ganz persönliches Fazit ist ein Gespräch oder 2 Gespräche, die ich geführt habe mit Personen aus der HUK, die selbst mit unter 14 ihren ersten sexuellen Kontakt gehabt haben mit einem erwachsenen Mann. Beide Personen sagen heute, dass das von Seiten des Täters natürlich sexueller Missbrauch gewesen ist und die entschuldigen das nicht. Aber die beiden Personen subjektiv doch zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Die eine Person sieht sich tatsächlich auch missbraucht, würde das als eine Missbrauchserfahrung abbuchen, während die andere Person gesagt hat, obwohl es objektiv Missbrauch gewesen ist, war es für ihn, für sein Coming-out und für das Wahrnehmen seiner eigenen sexuellen Orientierung auch eine wichtige Erfahrung. Vor dem Hintergrund muss man das vielleicht tatsächlich dann etwas anders sehen oder zumindest sollten wir aufpassen, dass wir den Betroffenen von sexuellem Kindesmissbrauch, der es auf jeden Fall gewesen ist, nicht unsere Deutung sozusagen vorgeben, sondern dass wir es auch schaffen müssen, wenn Betroffene diese Erfahrung anders interpretieren, dem auch ein bisschen Raum zu geben. Also das hat mich jedenfalls nachdenklich gemacht.
Genau, das ist natürlich in der aufgeladenen Situation, in der wir gerade sind, wichtig, so eine Balance zu finden. Einerseits klar zu sagen, was ist keine Straftat, weil es ist verboten. Mhm. Und zugleich aber auch die Möglichkeit von Grautönen zu bedenken und nicht überall das Wort Missbrauch drauf zu kleben, wenn es aus der eigenen Perspektive so nicht beschrieben
werden sollte. Genau, nicht so beschrieben ist. Und wir müssen auch aufpassen, dass gerade im kirchlichen Bereich gehen wir sehr stark eben vom sexuellen Missbrauch Minderjähriger aus. Das ist aber nicht immer eine Straftat. Also wenn, sag ich mal, in einem Jugendverein der 21-jährige Gruppenleiter mit einer 17-Jährigen ein Verhältnis eingeht, dann war das damals sozusagen und auch heute keine Straftat. Wir müssen auch aufpassen, sozusagen, wo wir das Schutzalter sehen. Ich finde, 14 Jahre ist vom Strafrecht ein sehr niedriges Schutzalter. Ich glaube, ich persönlich würde mir ein höheres Schutzalter wünschen. Das könnte man auch bei 16 Jahren vielleicht sozusagen fix machen. Aber man muss schon genau sich die einzelnen Fälle anschauen. Also das, glaube ich, ist wichtig. Und insofern ist eben tatsächlich die Frage, wenn wir mit quantifizierenden Fallzahlen sozusagen operieren, dass sich dahinter doch sozusagen ganz, ganz viele Differenzen sozusagen der Einzelschicksale verbergen.
Und das wiederum ist ja dann die Aufgabe von Aufarbeitung, dass wir diese Geschichten hören.
Natürlich, genau.
Vielen herzlichen Dank, Klaus Großekraft, für dieses sehr anregende und dann am Schluss nochmal sehr differenzierte Gespräch. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen darüber zu sprechen.